Moin Moin und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 13. Mai 2025. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat, eurem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Und ich würde es gleich an dieser Stelle erwähnen, wenn ihr uns zufällig hier auf YouTube gefunden habt, dann möchte ich euch empfehlen, abonniert diesen Kanal doch am besten in einer Podcast-App, denn ihr habt sicher gesehen, auf YouTube ist eine ganze Menge anderes Zeug bei uns los, unter anderem mit meinem Kollegen, der mir gegenüber sitzt, mit
Nils Fiesart, guten Tag.
Guten Tag, mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher, aber Nils ist quasi euer Host, nicht jeden Montag, sondern an den Montagen, wo am Wochenende vorher was passiert ist.
Ja, und es passiert ja eine ganze Menge gerade, also von daher sind das eine ganze Menge Montage noch die durchs Jahr durch.
Genau. Ja. Ihr habt euch gestern auf Triathlon TV unterhalten über den Ironman 73 St. George, über den wir auch gleich sprechen werden. Ich kann es euch nur empfehlen. Wie gesagt, nach den großen Renntagen gibt es immer eine kleine Analyse mit den Athleten, mit den Fails, mit den Momenten der großen Rennen. Und dazu gibt es von unserem Kollegen Lars, der zu einem Rennen unterwegs ist, über das wir auch gleich sprechen werden. Mhm. Aktuelles, heißes Material. Unser Testcenter, was ihr schon seit Jahren aus Print kennt, haben wir erweitert in ein Videoformat. Das findet ihr alles auf YouTube. Und damit da die Podcasts nicht immer so im Wege stehen, sagen wir zukünftig, Podcasts gehören dahin, wo sie hingehören. Und zwar auf Spotify und sonst wo. Es sei denn, wir lassen mal bei Podcasts die Kamera mitlaufen. Das ist noch eine weitere Ausbaustufe. Aber erstmal sind wir froh und stolz auf unser TV-Studio. Und da findet ihr bewegte Bilder. Und wie gesagt, die Podcasts dann zukünftig nicht mehr auf YouTube jeden Dienstag.
Genau. Aber für die allermeisten bleibt es einfach da, wo es immer ist. Hört einfach weiter, wie ihr es immer macht. Ihr macht das schon.
Genau, so machen wir das. Nils, wie war die Königsetappe?
Die Königsetappe war fantastisch. Ich habe es sehr, sehr, sehr genossen und war toll, mal wieder auf dem Rad zu sitzen.
Wir waren ja im gleichen Trainingscamp auf Mallorca, in unserem ersten gemeinsamen Trainingscamp von Triathlon und Hannes Hawaii Tours. Allerdings haben wir uns da nicht gesehen.
Nein.
Nicht, weil wir in unterschiedlichen Leistungsklassen gefahren sind, sondern weil ich die erste Woche gemacht habe mit Kollegin Anna Bruder und du die zweite mit Lars Wiechert.
Genau. Lars und ich sind aber in unterschiedlichen.
wurde ein LK0 eingeführt für Lars?
Ne? Ja, so ungefähr. So ungefähr. Aber wie gesagt, wir reden ja noch über sein Rennen, der brauchte das nochmal.
Ja, und in welcher Leistungsklasse bist du die Königsetappe gefahren und wie ist dir ergangen?
Ich habe in der 4 angefangen, bin dann zurück auf die 5 und von da aus in die 3. Also ich habe, lange Rede kurz, ich habe ganz viele Fotos gemacht und habe einen schweren Rucksack auf dem Rücken gehabt und habe die Kamera durch die Berge getragen und habe zusätzlich Intervalle gemacht, weil ich immer die zum Fotospot vorgefahren bin, dann die Gruppe vorbeifahren lassen habe, dann habe ich alles ganz schnell wieder eingepackt, bin wieder an der Gruppe vorbeigefahren, um dann wieder zum nächsten Fotostop zu gelangen und das war ganz schön wild.
Ich bin sehr gespannt, ich habe noch nichts gesehen, aber es klingt verheißungsvoll.
Auf jeden Fall und deswegen war das eine spezielle Königin.
Eine spezielle. Wie ging es den beiden danach?
Ganz fantastisch.
Hast du ein Produkt unseres ersten Präsenters angewandt?
Absolut. Darüber können wir reden.
Ja, schieß los.
Der Presenter dieser Folge ist nämlich Feels Like. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört, entweder von hier, von uns oder von namhaften Profis, die das benutzen. Und was ist das? Das ist so ein kleines schwarzes Fläschchen. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Und da ist etwas drin, das nennt sich Muscle Complex. Denn Feels Like ist der Spezialist für effektive Regeneration durch Neurokomplexe. Das hört sich kompliziert an, klingt auch alles ein bisschen verrückt. Aber wir können aus eigener Erfahrung sagen, dass funktioniert. Wir haben es ausprobiert und es funktioniert so, man nimmt dieses Produkt, indem man es nach der Beanspruchung auf die Muskeln schmiert und das riecht gut, das fühlt sich gut an, das kühlt und es wirkt, denn das Ganze hat einen wissenschaftlichen Hintergrund. Neurokomplexe basieren nämlich auf den Erkenntnissen der Neurowissenschaft und der Hintergrund ist, das Gehirn steuert Schmerz, Entzündung, Stress, Schlaf, also Dinge, die die Regeneration betreffen und die Haut ist da unmittelbar beteiligt über das periphere Nervensystem und sendet permanent Signale. Und wenn man, da kommt jetzt der Muscle-Komplex ins Spiel, wenn man die Haut damit behandelt, hat das ein Signal ans Gehirn, hier bitte Verspannung lösen, für Entspannung sorgen und es funktioniert. Also, Feels Like, was ist das eigentlich? Das ist, sind 37 sorgfältig aufeinander abgestimmte Wirkstoffe und das zu 100%. Da sind keine Füllmittel drin, kein Wasser, kein Alkohol, 100% Wirkstoff. Und das Ganze natürlich von zertifizierter Qualität, höchste Qualität, unabhängig garantierte Anti-Doping-Sicherheit. Alles, was man von einem, sagen wir wie es ist, hochpreisigen Produkt erwarten kann. Aber es überzeugt halt eben auch. Nicht nur uns, sondern namhafte deutsche Fußballclubs wie den deutschen Meister, meinen FC Bayern aus München oder auch die deutsche Fußballnationalmannschaft und. Und ja, wie gesagt, eben auch uns. Ich war wirklich überrascht, bin 3 Wochen vorher kein Rad gefahren, war jetzt wieder zum ersten Mal drauf. Dann doch harte Beanspruchung für mich, ich habe es vorhin skizziert und habe mich danach damit eingeschmiert. Und ich habe trotzdem fest mit Muskelkater, mit schweren Beinen gerechnet. Nada. Also, es scheint was dran zu sein. Und das solltet ihr ausprobieren. Feels Like. Und der erste Schritt dafür ist, ihr geht auf www.feelslike.sport und den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Und das macht ihr. Dann sichert ihr euch den Preisvorteil, den wir rausgehandelt haben. 10% für euch. Und den bekommt ihr, wenn ihr den Code CL10 eingibt. Und dann bestellt ihr euch Feels Like und das macht ihr komplett risikofrei, denn Feels Like bietet eine 100-Tage Zufriedenheitsgarantie. Infos, ja. Shownotes.
Sehr schön. Und ich kann schon mal kurz spoilern, nächste Woche erscheint ja unsere nächste Ausgabe Triathlon 231. Wir haben einen Lesertest gemacht, haben das Produkt 10 unabhängigen Lesern zur Verfügung gestellt und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt.
So ist es.
So ist es. Ja, die Königsetappe auf Mallorca. Ich bin meine 1 Woche vorher gefahren. Waren im Camp Menschen, die nicht mitgefahren sind, weil sie getapert haben für ein Rennen, was du besucht hast?
Nein. Nein, alle sind mitgefahren, alle haben es genossen. Wirklich toll. Und ich finde tatsächlich, dass das Schöne ist ja immer wieder, wenn man so in sowas eintaucht, in so Camps und so weiter und eher sich überhaupt unter Triathleten begibt, dass ja. Einem da nochmal klar wird, was für eine schöne Bandbreite dieser Sport bietet. Sowohl von der Leistungsfähigkeit, als auch von den Altersstrukturen, von den Ansprüchen, von dem, was man sich so vorgenommen hat, wie man Rennen erleben will, ob als Erlebnis oder wegen des Ergebnisses.
Yeah.
Und das alles würde man ja denken, das ist so unterschiedlich, das kann überhaupt gar nicht zusammen funktionieren. Das Gegenteil ist der Fall. Tolle Gruppe, tolle Gemeinschaft. Und das galt eben nicht nur für das Camp, sondern auch für den von dir so angeteaserten Ironman 73 Mallorca, Alcudia Mallorca, der eben nach dem Ende des Camps stattgefunden hat. Und da habe ich auch meine Kamera mitgenommen und habe fotografiert und ich habe einen fantastischen Triathlon-Tag erlebt, muss ich sagen.
Ja, fast so fantastisch wie vor 9 Jahren. Das war dein erster Einsatz für uns. Es hat in Strömen gegossen.
So ist es. Der ganze Regen, der letztes Jahr runter, der an diesem von dir angesprochenen Jahr runterkommt, es kam, glaube ich, in den Tagen davor runter. Also wieder unfassbar viel. Aber am Renntag blieb es tatsächlich trocken, perfekte Bedingungen, nicht zu viel Wind. Es war einfach toll. Und das ganze Ding ist ein riesiges Rennen. Das muss man sich immer noch mal klar machen. Dieses Jahr ohne Profis, nur ja. Age-Grouper.
Ja.
3.800 Teilnehmer.
Mhm.
Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster legen, aber ich meine, es ist der größte Ironman 73 der Welt.
Abseits der WM, die meistens ja noch ein bisschen größer ist.
Ja, mhm. Aber so regulär als Rennen und eben auch ohne die Pros und so weiter. Und auch sonst interessante Zahlen, die uns da genannt wurden. 18% Frauenanteil.
Ja.
Das ist schon sichtbar, dass es mehr ist als bei anderen Rennen. Es ist natürlich nicht da, wo wir hinwollen und wir würden uns freuen, es wäre noch viel, viel mehr, aber es ist schon mal, 18 sind besser als 8, sagen wir mal so.
Ja,
das sieht man auch tatsächlich. Und was ich auch noch interessant fand, waren 76% First-Timer.
Wow.
Und das wiederum hat zu einer ganz, ganz geilen Mischung gefühlt.
First-Timer heißt erster Triathlon oder erste 73-Distanz?
Ich glaube, also Ironman kann ja nur die Daten erheben, also ich schätze mal erste 73-Distanz oder erste Ironman 73-Distanz, aber auf jeden Fall Menschen, die in diesen Ironman-Kosmos so zum ersten Mal eintauchen und ich muss ganz ehrlich sagen, es waren die größte Teilnehmergruppe waren die Briten, 30%, die zweitgrößte waren dann die Deutschen, irgendwie so um die Hälfte ungefähr davon nochmal. Und die Briten haben geliefert. Das kann man nicht anders sagen. Stimmung an der Strecke, Stimmung auf der Strecke, eine 1 mit Sternchen.
Wow.
Ich habe noch niemals so viele Leute mir ein Chaka-Zeichen, Daumen hoch, Freudensprünge. Es war Wahnsinn. Es war wirklich Wahnsinn, was da für gute Laune unterwegs war.
Sehr schön.
Also sehr schön. Also klar, kann man sich vorstellen, 3.800 Teilnehmer, wahnsinnig voll auf der Radstrecke. Haben auch nicht alle hintereinander gepasst, sagen wir, wie es ist, so im vorgeschriebenen Abstand. ganz viele mit Rennrädern unterwegs, aber ja, was soll's. Also letztendlich, ich glaube, die vorne, die sich gebettelt haben, die unbedingt nach Marbella wollten, die haben das, glaube ich, unter sich ausgemacht und alle anderen haben großen Spaß gehabt. Die anderen wahrscheinlich auch. Aber also lange Rede, kurzer Sinn. Ich fand das toll zu sehen, dass das, was wir so im Camp erlebt haben, dass man das eben auch so jetzt in freier Triathlon-Wildbahn sehen konnte. Ganz tolle Stimmung.
Ja,
ein weiteres Rennen auf meiner Bucketlist.
Ja, ich liebe dieses Rennen. Ich habe es dreimal mitgemacht. Das war sogar mein Triathlon-Comeback nach ganz, ganz vielen Jahren Pause. 2014 habe ich da mal mittel vorbereitet, eine Mitteldistanz gemacht. Und es waren immer großartige Erlebnisse. Die Strecke ist einfach wunderschön.
Ja.
Und es macht einfach Spaß. Und wir haben damals immer schon gesagt, Alcudia wird da so ein bisschen zum Kailua Kona.
Ja, das ist, ich muss sagen, das Ganze drumherum ist so ein bisschen, ja, die Messe ist nicht mehr so groß, wie es mal war und so weiter. Das kennen wir ja auch aus anderen Bereichen. Aber es ist trotzdem immer noch spektakulär. Das Ziel ist am Strand, also, ne?
Ja.
Und alles aufgebaut, diese Promenade, die dann da lang führt, alles gut. Also es ist wirklich ein cooles Rennen gewesen.
Ja, sehr schön. Aber du sagtest schon, es hat ohne Profis stattgefunden.
Ja.
Die sind nämlich nach St. George geflogen in die USA. Apropos Fliegen, wer viel unterwegs ist, der kennt das. Er muss gelegentlich mal ins Internet und dafür haben wir auch einen Präsenter, der wieder am Start ist. Wir machen mal einen kleinen Moment Werbung.
Du sagst es, Fliegen ist das Stichwort und Urlaub, Trainingslager, da kommt unser Presenter NordVPN ins Spiel. Ne? Ihr kennt das, wenn ihr unterwegs seid, man muss ab und zu mal ins WLAN, weil der Empfang schlecht ist und dann sitzt man im Flughafen und muss zum Beispiel an einer Redaktionskonferenz teilnehmen oder hat irgendwelche wichtige Korrespondenz, die noch erledigt werden muss, wenn man auf den Flieger wartet. Und dann ist immer die große Frage, WLAN anwählen. Ungesichertes Netzwerk ist das Stichwort. Das will man eigentlich nicht, denn man hat dieses ungute Gefühl, da könnte was passieren, da könnte jemand auf Daten zugreifen. Und genau da kommt NordVPN ins Spiel. Denn NordVPN nimmt einem diese Last von den Schultern, indem man ein virtuelles, privates Netzwerk bekommt. Dafür steht nämlich VPN. Und das bedeutet, der komplette Datenverkehr wird mit einer Tunnel verschlüsselt und die IP-Adresse, also die Online-Identität, die bleibt dabei verborgen. Das führt dazu, dass Hacker eben keine Chance mehr haben, an die Daten ranzukommen, selbst an diesen öffentlichen Hotspots nicht mehr. Und wie gesagt, das ist der eine Punkt, für den man NordVPN fantastisch nutzen kann. Und der andere ist, über diesen Tunnel kann man eben auch auf seine Inhalte zugreifen, die man zu Hause nutzen würde, also Streams zum Beispiel, die man gebucht hat und die man im Ausland gucken möchte. Und da hilft einem eben NordVPN darauf, genau auf das Programm zugreifen zu können, was man auch zu Hause hat. Und das ist eine gute Sache. Und das sollte man ausprobieren, das kann man nämlich völlig risikofrei, denn es gibt eine 30-Tage Geld-Zurück-Garantie und die bekommt ihr, wenn ihr auf nordvpn.com/trimark vorbeiguckt und euch den exklusiven NordVPN-Deal sichert mit 4 extra Monaten in eurem Paket. Wie gesagt, völlig risikofrei, 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, einfach ausprobieren auf nordvpn.com/trimark.
St. George. Wir waren schon mal zusammen da, als damals die Ironman-Weltmeisterschaften ausgetragen wurden.
Ja.
Für mich war es der einzige Besuch, ich glaube für dich auch da. Wir waren als Redaktion noch häufiger dabei, auch 73 Weltmeisterschaften stattgefunden haben. Aber damit ist jetzt erstmal Schluss. St. George wächst zu schnell.
Ja, es wächst zu schnell, es bringt Probleme mit sich, es sind andere Großveranstaltungen in anderen Sportarten, also es hat sich viel geballt und das hat dazu geführt, dass diese Traditionsveranstaltung, kann man glaube ich schon so sagen, an diesem speziellen Ort für Triathlon leider zum letzten Mal stattgefunden hat.
Ja, spezieller Ort, weil es einfach wunderschön ist da, also ich mag diese... Ich weiß noch damals, wir haben so einen Flash bekommen, wir sind im Dunkeln angereist, haben gar nicht gesehen, durch was für Landschaften wir da fahren. Yeah. Und dann sind wir in St. George aufgewacht am nächsten Morgen und waren total geflasht. Es war irgendwie so eine Menge Sonnenlicht, es war so super intensiv und dann diese roten Felsen überall. Und als wir dann zurückgefahren sind nach Las Vegas, haben wir gedacht, hier könnte man auch mal Abenteuerurlaub machen.
So ist es. Ich bin tatsächlich letztes Jahr durchgefahren oder dran vorbeigefahren, so an den Schildern auf einer Rundreise. Ja, und für mich haben tatsächlich diese Bilder von St. George aus den Rennen, die wir erlebt haben, wird für immer was Besonderes bleiben. Mhm. Diese roten Felsen, der Dixie-Schriftzug, das sind Dinge, die hängen geblieben sind.
Ja.
Na, das ist sehr ikonisch. Wir haben auch im Kollegenkreis hier drüber gesprochen. Auch die Leute, die noch nicht so lange dabei gesagt haben, haben gesagt, so, die kenne ich, diese Bilder.
Ja,
von
ja,
St.
Ja.
George in der die Rede ist, das erkennt man immer sofort.
Ja, ja. Und jetzt hat nicht nur St. George von sich reden gemacht, sondern name it, Lionel Sanders.
Ja, der Mann, der auch so eine lange St. George-Vergangenheit hat, da schon sehr, sehr gut performt hat, hat ein weiteres Mal zugeschlagen. Lionel Sanders gewinnt vor Sam Long und Colin Chuch. Und es war nicht das Schulter-an-Schulter-Duell, was wir schon mal gesehen haben von Sam Long und Lionel Sanders. Aber es war nicht weniger trotzdem eine Demonstration, ja, von dem, lass uns drüber sprechen, besten Lionel Sanders, den wir jemals gesehen haben vielleicht?
Aktuell ja, so in der Mitte einer Saison, die ja schon ordentlich Fahrt aufgenommen hat. Jetzt mögen manche immer wieder sagen, ah, abgerechnet wird zum Schluss, er war noch nie 73-Weltmeister, vielleicht braucht er das noch, aber ich glaube aktuell kann man sagen, die Aussichten, dass da noch was kommt, waren noch nie so gut, ja, weil Lionel Sanders ist jetzt einfach mal ein Gesamtkunstwerk.
Ja, und was er, glaube ich, nicht mehr los wird, ist die Diskussion über ihn, weil natürlich, ja, wir schon zu oft auch dann schlechte Rennen von ihm gesehen haben, mhm, und so richtig, dass alle an ihn glauben und sagen irgendwie so, ja, der macht das jetzt egal, gegen wen er antritt, das ist ihm so ein bisschen verloren gegangen über die Jahre. Ich glaube, das kommt auch nicht mehr wieder, weil selbst durch die Verbesserung im Schwimmen, die er ohne Zweifel erreicht hat, ist er natürlich trotzdem immer noch hinter dem großen Schwimmpack, auch eigentlich egal, wer startet. Und das ist einfach was er aufholen muss. Mhm. Aber ich meine, in was für einer Geschwindigkeit er diesmal aufgeholt hat. Und es gibt Bilder, und wir haben da auch in der Show gestern drüber gesprochen, er fährt dieser Mann auf Magnus Ditlev auf, von dem wir ja alle wissen, wie er Rad fährt und der auf der Langdistanz ohne Zweifel zu den besten Radfahrern gehört, wenn nicht sogar der beste Radfahrer ist. Der wechselt, ja. Das wechselt ja momentan, wer den Rekord immer sich gibt, aber da ist er auf jeden Fall dran. Und Lionel Sanders hat ihn einfach stehen lassen, muss man sagen. Und in dem Moment, klar, hat Markus Ditlev Pech gehabt und hat sich eine Reifenpanne eingefangen. Nachher hat er sich noch eine Reifenpanne eingefangen. Das hat dazu geführt, dass er einfach völlig raus war aus dem Rennen. Ne? Also ein Ehrenmann, er ist trotzdem ins Ziel gekommen und hat das Rennen noch zu Ende gebracht. Denn ja, es ging um Qualiplätze für die 73-WM. Aber er konnte dem nichts mehr entgegensetzen.
Ja.
Und das Gleiche gilt im Prinzip für Sam Long, der irgendwann gemerkt hat, so, oh verdammt, ich bin hinter Lionel beim Schwimmen, jetzt muss ich aber rankommen, und irgendwann sich in einer großen Gruppe mit sehr, sehr guten Radfahrern befunden hat, dann aber merken musste, wir sind zu langsam für den, wir holen den nicht, wenn wir so weitermachen. Und dann ist er angetreten und dann war es aber schon zu spät. Er ist zwar noch beim Laufen ein bisschen rangekommen, aber wer wüsste es besser als Sam Long, dass er das nicht mehr schaffen kann.
Ja.
Ich meine, die beiden haben zusammen trainiert, die haben die richtig harten Einheiten absolviert, die haben sich's richtig eingeschenkt, kann man alles in Videos nachgucken, und wussten natürlich voneinander, was sie drauf haben. Ich stelle mir das wirklich hart für Sam Long vor, wenn er genau weiß, ich habe hier jetzt über 2 Minuten Rückstand.
Er ist Kummer gewöhnt. Ja,
ja, aber der wird nicht langsamer werden vorne.
Mhm.
Wobei Lionel Sanders am Ende gesagt hat, es war knapper, als man vielleicht denken könnte. Also er musste tatsächlich für sein hartes Radfahren dahingehend bezahlen, dass er sehr, sehr, sehr gelitten hat auf dem Radkurs. Das sieht man ihm nicht an, weil er sieht immer gleich aus und es sieht nie frisch aus. Von daher, ja, aber das hat er offen nach draußen getragen. Und jetzt ging natürlich die Diskussion los. Was wäre gewesen, wenn Magnus Ditlev keinen Platten gehabt hätte? Mhm. Haben wir vorhin schon angerissen. Ne?
Mhm.
Glaube ich nicht, dass heute, das wäre nicht sein Tag gewesen. Was ist, wenn, in Anführungszeichen, dann werden ja immer alle rangeholt, so, ne, die jetzt gerade nicht da sind, was ist mit Blumenfeld und so weiter, dass er die in Oceanside schon geschlagen hat. Klar, auch wieder Reifenplatte, aber Gustav Iden zum Beispiel, ne, keine Chance gehabt am Ende. Da hat niemand eine Chance gehabt gegen Lionel Sanders, gegen seine Laufstärke. Das ist letztendlich ja müßig, und wir werden es vielleicht irgendwann diese Saison nochmal sehen, möglicherweise dann eben erst bei der 73-WM oder eben auf anderem Terrain dann auch schon bei der Ironman-WM in Nizza.
Ja.
Fakt ist, es bleibt auf jeden Fall richtig, richtig spannend.
Absolut, absolut. Du sagtest schon, es ging ja auch um die WM-Quali, die WM dieses Jahr in Marbella am Mittelmeer. Also wir haben es irgendwie mit den Mitteldistanz am Mittelmeer. Jetzt war gerade Mallorca, nächstes Jahr haben wir die Ironman-WM dann, in zwei Jahren. Im nächsten Jahr die Ironman 73 WM am Mittelmeer.
Ja.
Wie gesagt, jetzt schauen schon viele nach Marbella. Einer hat die Quali nicht genommen.
Ja, Sam Long. Und das war letztendlich das Glück von Magnus Ditlev, der sonst keinen Platz gehabt hätte.
Ja.
Sam Long hat gesagt, nope, ich bin nicht dabei. Er hat gesagt, er musste noch auf eine zu einer Hochzeit nach Tucson und er konnte nicht bleiben für die, aber er hätte ihn auch, also das war ja quasi geplant, ne? Also er hat damit gesagt, irgendwie 73 WM ist nicht mein Ziel für dieses Jahr. Er hat natürlich Verpflichtungen in der T100 Tour. Da will er auf jeden Fall zeigen, was er kann. Er ist qualifiziert für Nizza. Also da ist noch eine Menge anderes zu tun diese Saison, die Ironman 73 WM und damit eigentlich auch, kann man dann ja auch sagen, dann die Pro Series gehören in diesem Jahr eben nicht dazu.
Ganz genau, weil die Ironman 73 WM ist ja dann, ich glaube, das letzte Rennen in diesem Jahr für die Pro Series.
Ja.
Und da gibt es 1000 Punkte mehr als für eine übliche, oder nee, 500 mehr, glaube ich, ne, für... Nee, 1000 Punkte mehr als für eine übliche Mitteldistanz. Das heißt, das kann am Ende auch das Zünglein an der Waage sein.
Das wird ziemlich sicher so sein, weil wir haben es ja jetzt gesehen. Ne? Also wir haben schon öfter darüber geredet über, was ist denn los heute? Christian Blumenfeld, der eben in Oceanside die Reifenpanne hatte. Er hat es dann auch noch durchgezogen. Aber der Abstand war so groß, dass du das als Streichergebnis verbuchen musst.
Ja, ja.
Das heißt... Der brauchte ein neues Rennen, darüber reden wir gleich über dieses neue Rennen, was quasi schon ja so als Puffer im Kalender stand, Aix-en-Provence, ne, haben sie vorher schon gesagt, ja, das nehmen wir mit, falls irgendwo was schief geht. Und vor dem Problem stehen natürlich alle, die jetzt gucken und denken so, der Abstand ist aber jetzt ganz schön groß. Da hätte ich mir erhofft, dass er näher dran ist, damit ich das quasi ja einbringen kann in meine Pro-Series-Wertung. Und genau das Problem hätte Magnus Ditlev, wenn er auf die Pro Series schielt? Das ist jetzt die große Frage. Aus seinem Umfeld heißt es, die Pro Series war nie das Ziel, auch wenn er natürlich genau, wenn man sich seinen Rennkalender anguckt, genau die Rennen geplant hat, wo es auf der einen Seite maximal viel Preisgeld gibt und wo es natürlich die Quali-Plätze gibt in ausreichender Zahl. Das ist natürlich bei Kontinentalmeisterschaften, wie hier in St. George der Fall, das war in Südafrika der Fall, das ist in Frankfurt der Fall. Das sind alles Rennen, die perfekt geeignet wären, um ein perfektes Pro-Series-Ergebnis abzuliefern. Jetzt aber eben nicht. Und jetzt ist halt die große Frage, was macht Magnus Ditlev? Ne?
Mhm.
Sagt er jetzt tatsächlich schon, Pro-Series war nie das Ziel? Das hat er von Anfang an, er hat von Anfang an gesagt, sein großes Ziel ist, er will Ironman-Weltmeister werden. Ist die große Frage. Ist es dabei geblieben? Überlegt er sich das nochmal? Schiebt er noch irgendwo ein Rennen ein? Es gibt noch drei, meine ich, die er noch erreichen könnte, sozusagen. Also in, hilf mir auf dem Sprünge, Swansea wär's, Eagleman und noch eins. Habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Ein weiteres gibt es noch. Und das ist es eigentlich verrückt, ne? Wir sind noch mitten im Mai und schon muss man gucken, jetzt wird es langsam eng. So, was die Möglichkeiten angeht. Weil das fehlt ihm am Ende, das Ergebnis.
Ja, ja. Wir haben den Eagleman in Cambridge. Wir haben als 73 Swansea, du hast es erwähnt, in Großbritannien. Und wir haben noch Zell am See
ist noch der letzte. Ja.
Ende August. Und dann kommen nur noch die Ironman-Weltmeisterschaften und die 73 WM dann eben im November.
Genau, und Zell am See fällt eigentlich raus, weil es so kurz vor Nizza, weiß ich nicht.
Naja, es ist ja nur einmal über die Alpen da und es sind 14 Tage. Wer weiß es, vielleicht ist es ein Testrennen, wo wir sie alle sehen werden. Ja?
Ich weiß nicht, keine Ahnung, irgendwie haben die immer so ein Gewese von Nizza gemacht, irgendwie noch mit Strecken und alles und nochmal angucken und alles. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich dann nochmal, ja, aber wer weiß, vielleicht. Aber das wird man alles sehen, das bleibt auf jeden Fall alles offen. Aber insgesamt, was glaubst du, was macht so ein Rennen mit Magnus Ditlev? Er äußert sich ja vorher nicht viel und nachher nicht viel. Ist jetzt niemand, der große Reden schwenkt. Absolut okay, ne? Muss nicht jeder YouTube-Star sein.
Ja.
Aber was mich bei ihm halt wundert, ist tatsächlich diese teilweise Diskrepanz zwischen Magnus Ditlev in Rot stellt Fabelzeiten auf, wo sich alle fragen, wie soll man da denn jemals rankommen?
Ja.
Und dann hat er so ein Rennen jetzt wieder dabei wie jetzt, wo es einfach nicht läuft. Wo es dann müßig ist zu sagen, an was hat es dann gelegen. Aber man kann ja jetzt schon hier sagen, es hat auf jeden Fall auch schon vor den Platten war es nicht perfekt und war es nicht der Magnus Ditlev.
Ja, was macht das mit einem kennt? Magnus Ditlev? Ich glaube, Magnus Ditlev ist sehr fokussiert auf das große Ziel.
Ja.
Und so wie ich ihn einschätze, er ist ja zwar nicht der große Redner und Schaumschläger, aber durchaus bedacht und sehr analytisch.
Überlegt, ja.
Überlegt. Und ich glaube schon, dass der... was macht das Rennen mit ihm? Vielleicht muss man die Frage erstellen, was macht er aus dem Rennen? Ja, ich glaube schon, dass er da in die Analyse reingeht und es ist ja noch Zeit bis Nizza. Es sind ja noch über 4 Monate. Also ich glaube schon, dass er sich da mit seinem Team zusammensetzen wird und sagt, woran hattet ihr gelegen?
Ja, und ich schätze ihn auch so ein, dass er dann zum Beispiel auch jetzt die Platten, das wird er schnell abhaken, weil, also... Wenn einer dafür bekannt ist, dass er sehr akribisch mit seinem Material ist und genau darauf achtet und wirklich, wirklich sich Gedanken macht, was für Reifen, auf was für Felgen und so weiter, dann ist das Magnus Ditlev. Und
umso interessanter oder imposanter war es, wie er dann mit seinem Ersatzrad, mit seinem Speichenvorderrad und wenig hochprofiliger Felge da an den anderen wieder vorbeigezogen ist.
Ja, und letztendlich hat er dann mit dem Ersatzrad auch noch einen Platten gehabt. Also von daher, das ist dann nicht, liegt dann wirklich nicht mehr in der eigenen Hand.
Das kann
nicht mehr,
nein.
Genau, von daher kannst du sagen, okay, ich habe hier nichts falsch gemacht. Aber was ich tatsächlich, was mich wirklich irritiert hat, und da kann man jetzt sagen, war Magnus Ditlev nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, warum auch immer an dem Tag, oder sind die Kräfte von Lionel Sanders einfach so unfassbar gut gewesen an diesem Tag, dass er auch niemand eine Chance hatte, dran zu bleiben? Kann man nicht beantworten.
Kann man nicht beantworten. Jetzt könnte man sagen, Sanders, ich meine, der war auch schon Vize-Weltmeister bei Ironman.
Ja.
Abgerechnet wird zum Schluss.
Es gibt wichtig,
ja. und es und auf Hawaii auch. Und es gibt wichtigere Rennen als jetzt im späteren Rückblick als den Ironman 73 St. George.
Das ist richtig. Aber mir geht es so, dass man im Moment gerade einmal, weil auch die Aufmerksamkeit so darauf gerichtet ist. Ne? Jedes Rennen wird übertragen.
Ja.
Ne? Man kriegt sofort vor Augen geführt, wo stehst du mit deinen Punkten und so weiter. Das gab es ja früher nicht. Dann war es dann egal. Dann hast du gesagt, okay, ich kann es abhaken. Habe jetzt halt kein Preisgeld gekriegt. Egal. Quali hat gerade noch so geklappt. Was will ich mehr? So,
ja,
ne?
Ja,
aber
ja.
Jetzt kommen halt diese anderen Komponenten dazu. Das macht es schon ganz schön spannend.
Ja.
Haben sie gut gemacht. Kann man nicht anders sagen.
Absolut, absolut. Ne? Ja, es war nicht das einzige Rennen und nicht der einzige Topstar, der nicht angekommen ist. Wir reden gleich noch über Anna Haug, aber wir haben auch in St. George natürlich Frauen am Start gehabt.
Absolut. Und man kann auch da sagen, waren es eigentlich die Protagonistinnen, mit denen man auch gerechnet hat, so, die es unter sich ausgemacht haben. Paula Findlay hat gewonnen und die hat da auch schon gezeigt, dass sie das Ding gewinnen kann vor Daniel Lewis und Jackie Herring. Ich sag's, wie es ist, beim Frauenrennen hat es mir so ein bisschen an Spannung gefehlt, ehrlicherweise. Es war noch so ein bisschen die Frage, ja, Vitoria Lopez hat sich fantastisch gehalten, dass sie sehr, sehr gut schwimmen kann, war klar, das wusste man. Beim Radfahren ist sie sehr lange sehr gut dabei gewesen, hat sich nicht abschütteln lassen, hat ganz viel Aufmerksamkeit bekommen, nur um dann am Ende quasi nach einem kleinen Stück auf der Laufstrecke und da hat sie dann Paula Findlay tatsächlich nochmal abgehängt, auszusteigen quasi in dem Moment, als sie wieder eingeholt wurde von Paula Findlay. Und im Nachgang weiß man also, dass es quasi mit Vorsatz war, also dass klar war, das sollte nur ein Testrennen sein. Sie hatte vorher einen Ermüdungsbruch, sollte nochmal ausgecheckt werden, wie ist die Lage, und es war von vornherein geplant, dass sie den Lauf nicht macht. Ja, was macht man da jetzt raus? Hätte man das gerne vorher gewusst, also aus Zuschauersicht? Oder kann man das verstehen, dass sie sagt irgendwie so, na, ich bin euch das doch nicht vorher auf die Nase, dass ich aussteige? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich fühle mich so ein bisschen betrogen über die Stunden, die ich hier zugeguckt habe, nur um zu wissen, dass das nichts mehr wird am Ende.
Aquabike heißt die Disziplin, glaube ich.
Ja.
Gibt's aber keine Punkte in der Pro Series für.
Nee. Ja, weiß ich auch nicht. Was soll man daraus machen? Ja. Weil man, ich meine, das ganze Radfahren kannst du natürlich jetzt auch nicht mehr für voll nehmen, wenn man weiß, dass sie nicht mehr vorhatte, danach die harte Laufstrecke zu laufen. Dann kann, er hat jetzt fast gesagt, dann kann ich auch auftreten. Nein, kann ich natürlich nicht. Aber sie kann. Sie kann natürlich ganz anders Radfahren dann.
Ja, ne? Nützt es ihr, nutzt es ihrem Bikesponsor? Man weiß es nicht, ja. Also schwierig. Naja,
in Bildphase auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Genau, deswegen stand da am Ende DNF. Wo noch DNF stand, war bei Chelsea Sodaro. Und das ist tatsächlich jetzt was, nicht angetreten in Texas wegen Krankheit, jetzt DNF.
Mhm.
Sie ist immerhin in eine Weltmeisterin der jüngeren Vergangenheit, ne?
Ja.
Und es ist tatsächlich die Frage, wie geht's jetzt weiter für sie? Hat, es ist der, da ist weiterhin der Wurm drin, irgendwie, habe ich so den Eindruck.
Ein One-Hit-Wonder?
Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Bis sie das Gegenteil wieder beweist, ne?
Ja.
Würde ich mal so sagen. Jetzt im Moment, na, ist noch nicht. One-Hit-Wonder wäre jetzt auch wirklich, kann man so nicht sagen, denn immerhin war sie auf dem Podium letztes Jahr in Nizza und so weiter, ne? Aber es ist halt, da steht halt dieser WM-Titel, ne? Der eine.
Ja.
Und die Frage ist, kommt sie da nochmal wieder ran?
Ja, man weiß es nicht. Denk an Patrick Lange im Vorjahr, ne? Und auch in diesem Jahr, wir werden ihn in Nizza hart performen sehen, wir werden auch eine Chelsea Sodaro auf Hawaii sehen.
Ja, ja, und Patrick Lange hat ja auch tatsächlich eine lange Durststrecke gehabt bei den Weltmeisterschaften, wenn du so willst, bis er dann wieder sich den Titel überragend gesichert hat.
Ja.
Deswegen abschreiben vielleicht nicht, aber ich ist schwierig. Ich sehe sie da im Moment gerade nicht so. Mhm. Während, ja, ähnliches Schicksal droht Anne Haug, habe ich gerade so momentan das Gefühl.
Genau, wechseln wir den Kontinent. Eine andere Ironman-Weltmeisterin der jüngeren Vergangenheit, wo das ja auch alles andere als rund läuft. Ja, also, ja.
Ja, was soll man daraus machen?
Sie wollte groß einsteigen mit einem Paukenschlag beim Ironman Südafrika, ist aus bekannten, oder ist wie bekannt, nicht aus bekannten Gründen, aber ist aus gesundheitlichen Gründen nicht nach Südafrika gereist, hat einen Heimaturlaub gemacht, war dann wieder auf Lanzarote zum Trainieren und ja, jetzt die Challenge Salou mit einem DNF auf der Laufstrecke, nachdem das Rennen ja so augenscheinlich erstmal lief.
Ja, genau. Sie hat dann im Nachgang gesagt, kurz vorher eine Fußverletzung sich zugezogen, hat das jetzt nicht spezifiziert, was es war. Das ist gerade im Moment so bei Anne Haug, wir haben das ja auch schon öfter thematisiert. Ich meine, selbst wenn sie da jetzt durchgekommen wäre, wäre das jetzt auch kein Hurra-Rennen. Ne? Sie wäre hat da keine überstarke Konkurrenz gehabt. Letztendlich hätte man nichts anderes erwartet, als dass Anne Haug dort gewinnt. Ist auch in Führung liegend ausgestiegen, wenn ich es richtig sehe. Aber es ist irgendwie der Wurm drin. Und ich habe das jetzt schon auch, man hat das jetzt in den letzten Jahren, ja, eigentlich seit dem letzten Jahr, kann man sagen. Seit der letzten Saison ist ihr halt diese Konstanz abhanden gekommen, die man vorher schon von ihr kannte, ne? Wo eigentlich quasi Anne Haug startet, Anne Haug kommt aufs Podium. Das war eigentlich gesetzt und das ist so ein bisschen abhanden gekommen durch das letzte Jahr auch und immer durch unterschiedliche Dinge, immer durch unterschiedliche Probleme. Und man fragt sich immer, was hat sie jetzt vor, was macht sie noch, wo sehen wir sie? Und das ist ihr gutes Recht, sie redet da einfach nicht drüber. Ja. Wir würden uns ja wünschen, wir würden die Pläne kennen und würden sagen eben so, ja, aber passt auf hier. Wenn Anne Haug da und da an den Start geht, dann rappelt's wieder im Karton, wenn sie fit ist. Man kann im Prinzip momentan gerade nur zugucken und ja, sie abzuschreiben wäre, glaube ich, ein großer Fehler.
Absolut.
Aber ich habe jetzt schon öfter erlebt auch, dass wenn über Top-Favoriten für Rennen geredet wurde und so, ne, wer sind die Namen, dass es tatsächlich schon vorgekommen ist, dass der Name der Weltbestzeitinhaberin nicht gefallen ist.
Ja.
So schnell geht das.
Ja.
Ne? Und klar, das wird sich dahingehend verstärken, je weniger sie startet sozusagen. Ne? Das wird man sehen durchs Jahr, wo wir sie noch sehen werden. Und dann vielleicht auch wieder mit einem Paukenschlag. Und dann sagen wieder alle, ja, das war doch klar. Ich meine, Anne Haug, hast du geguckt, was die in Rot abgezogen hat? Ist doch logisch, dass sie das hier abbrennt, das Feuerwerk. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Also aus neutraler Zuschauersicht kann man nur für den Triathlon ihr die Daumen drücken, dass sie gesund wird und wieder angreifen kann, weil das einfach immer eine Bereicherung ist fürs Rennen.
Ja.
Es macht es einfach fantastisch schnell. So.
Es macht es fantastisch schnell. Da können wir auch schon so langsam überleiten zum nächsten Wochenende. Oder haben wir noch irgendwie ein Recap vom Vergangenen? Apropos fantastisch schnell, ich habe es nur am Rande mitbekommen. Hast du es mitbekommen? Es gibt ja die Xterra-Serie, die Cross-Triathlon-Serie, und die haben verschiedene Distanzen. Und zum allerersten Mal hat eine Frau auf der Langdistanz overall gewonnen.
Oh, nee, das habe ich nicht mitbekommen.
Das schauen wir uns nochmal genauer an. Und es gibt Frauen, die sich besonders für den Frauensport einsetzen. Das hat mir nämlich Natascha Battmann in einer Mitteilung mitgeteilt.
Hör an, ja.
Ja, also wo wir auf jeden Fall aber auch an der Spitze sind und wo wenige Männer mithalten können, ist die Kurzdistanz. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Es startet am Wochenende in Yokohama in Japan das zweite Rennen der World Triathlon Championship Series. Und wir stehen da mit den Startnummern 1 und 2. Das ist schon mal die erste Überraschung. Und die zweite, wenn man den Saisonverlauf noch nicht so ganz mitverfolgt hat, ist, dass nicht Laura Lindemann die 1 trägt, sondern Lisa Tertsch. Die führt in der WM-Serie und da geht es darum, das Ganze zu festigen, auszubauen und so weiter. Mit spannender Konkurrenz. Da ist zum Beispiel eine Olympiasiegerin am Start, Cassandra Beaugrand, da ist eine Taylor Spivey am Start. Aus deutscher Sicht noch mit im Rennen neben Lisa Tertsch und Laura Lindemann sind Tanja Neubert, Annika Koch und Selina Klamt, so ein bisschen als Aufsteigerin aus den Nachwuchs, aus den U23-Klassen. Ja, Annika Koch haben wir ja schon performen sehen. Da ist wieder Musik drin bei den Frauen. Wir schielen ja schon so langsam auf 2028.
Ja, aber sehr, sehr langsam, oder?
Ich hatte letzte Woche ein Arbeitsessen mit einem, der sich da auskennt, mit Professor Martin Engelhardt.
Ja.
Ich war in meiner Heimatstadt Osnabrück, wo er an der Klinik arbeitet, dort die Orthopädie und Unfallchirurgie leitet. Und der hat so ein bisschen Einblicke gegeben und sagt, ja, bei den Frauen, da erwarten wir einiges. Bei den Männern müssen wir mal gucken, wie viele durchkommen. Da gibt es nämlich momentan eigentlich nur einen und der ist auch am Start in Yokohama, und zwar Henry Graf.
Ja, der ist fantastisch in die Saison gestartet und es gab hier diesen, ja, wie soll man sagen, diesen Dip, ne? Am Anfang eine Abu Dhabi mit großem Remi-Demi und so weiter, und dann hieß es erstmal, ja, jetzt haben wir erstmal Pause bis Mai, so mehr oder weniger, ne? Klar, es gab diesen Indoor-Weltcup, das war ein großes Spektakel, aber jetzt geht's weiter zur Sache. Und ja, in diesem ganz besonderen Jahr, ne? Das, wo man ja Richtung Olympia noch nicht so richtig viel gewinnen kann, aber man kann sich natürlich ins Rampenlicht bringen, sich selbst präsentieren.
Einerseits sich ins Rampenlicht bringen, andererseits auch mal andere Dinge ausprobieren, versuchen, wie zum Beispiel Jonas Schomburg, der ist am Wochenende auch am Start und zwar nicht in Yokohama. Er möchte nach L.A. 2028 zu seinen dritten Olympischen Spielen, nachdem er ja bisher nicht so ganz zufrieden sein kann mit seiner Olympiakarriere. Ja. Quali für Rio damals knapp verpasst und dann in Tokio und in Paris Rennen, die nicht so ganz nach seinem Geschmack waren. Er will es noch einmal zeigen, aber wir haben es mitbekommen, der ist jetzt auch auf den längeren Distanzen unterwegs. Es gibt ein großes, großes Porträt in der nächsten Ausgabe.
So ja, ist es.
Und ich habe es mit Genuss gelesen, denn es geht sehr kritisch zur Sache in einigen Passagen da, und er geht auch sehr selbstkritisch zur Sache. Und noch kritischer sein Vater, mit dem ich mal im Landeskader war vor ganz vielen Jahren.
Ja, und Jonas Schomburg hat ja eine ganz ungewöhnliche Athletenkarriere eigentlich, ne? Dafür, ja, dass er das dann trotzdem geschafft hat zu Olympia.
Ja.
Ist das schon eine außergewöhnliche Zeit, die er da hinter sich hat?
Ja. Ne?
Darüber kann man alles nachlesen im Porträt.
Ja.
Haben wir gerade heute zur Druckerei gebracht. Also es ist auf dem Weg zu euch, wenn ihr Abonnenten seid.
Genau, nächste Woche Mittwoch am Kiosk. Aber ich freue mich wirklich drauf, denn es gibt das Aufeinandertreffen, was es sonst nur bei Olympia gab. Schomburg gegen die Norweger. Und ich sag mal so, bei Olympia war er immer der Underdog. Jetzt hat er allerdings da richtig performt beim Ironman Südafrika. Und ich bin sehr gespannt. Jetzt geht's über die Mitteldistanz in Frankreich beim nächsten Rennen der Ironman Pro Series in, wie spricht man es aus?
Aix-en-Provence.
Aix-en-Provence. Nicht Edge, sondern Aix-en-Provence. Und die drei, muss man ja inzwischen sagen, die drei Norweger sind am Start mit Blumenfeld, Iden und auch Kaspar Stornes. Und I'm Jonas Schomburg.
Ja, das ist natürlich noch längst nicht alles. Wen haben wir noch? Wir haben Ruben Zipuntke am Start.
Vorjahressieger, glaube ich, die Verteidiger.
Genau, Leon Chevalier, Pierre Lecor, Franzosen. Also sehr, sehr schnelle Franzosen haben wir auf jeden Fall am Start. Paul Schuster, Willem Hirsch, der sich auch schon gut präsentiert hat dieses Jahr. Wen haben wir noch? Also zahlreiche Deutschen. Andreas Salvisberg ist auch dabei. Wen haben wir noch? Also Johannes Vogel sehe ich hier. Also es ist eine wahnsinnig lange Liste. Es gilt einfach wieder. Es ist wieder Pro Series. Das heißt, es ist voll. Wir haben 72 männliche Profis. Das ist riesig. Mhm. Und alleine schon vorne von den Namen, die wir jetzt genannt haben. Und wir haben jetzt auch garantiert noch ganz viele unterschlagen, die wir vielleicht jetzt so nicht auf dem Schirm haben, weil sie halt auch von der Kurzdistanz einen Ausflug machen und das vielleicht gerade noch nicht in der Wertung so weit oben stehen. Aber alleine das, ne? Alleine, dass wir jetzt hier Blumenfeld, sag ich jetzt einfach mal so, ich sehe Blumenfeld immer noch ein Stück vor Eden, selbst wenn er auch in Oceanside vor war. Aber ich meine, aber auch bei Eden wird die Zeit kommen über die Saison. Ich bin ziemlich sicher, dass er von Rennen zu Rennen zu Rennen zu Rennen jetzt besser werden wird. Was macht einer wie Ruben Zipuntke? Wir haben von den besten Radfahrern gesprochen, so dass da gehört er mit Sicherheit auch dazu. Aber wie kriegt er das Gesamtpaket gegen so eine massive Konkurrenz da an die Burg und Jonas Schomburg sowieso? Also Jonas Schomburg ist für mich dieses Jahr der Name, ich glaube vor allen Dingen auf der langen Distanz, auf den man sofort gucken muss, weil er einfach in Südafrika so knapp hinter der anerkannt vertretenen Weltspitze, will ich mal sagen, auf jeden Fall. Also Martin van Riel und Magnus Ditlev vor sich zu haben, das ist schon ganz anderen gegangen. Und zwar nicht irgendwie mit, jetzt kommt irgendwann einer mit 20 Minuten Rückstand oder so, sondern wirklich in Schlagdistanz. Ne? Und das ist was ganz Besonderes. Das hat für mich dazu geführt, dass man Jonas Schomburg sofort zur erweiterten Weltspitze zählen muss auf der Mittel- und Langdistanz.
Ja, es kann aber auch sein, dass jetzt ein Blumenfeld mit so viel Wut im Bauch nach Oceanside damals zeigen kann, was er wirklich, wirklich kann.
Muss er. Er hat es ja in Texas schon gezeigt, von daher, der muss es jetzt ja runterbrechen sozusagen.
Runterbrechen.
Noch ein bisschen, ja genau.
Ja, und das kann dann für alle anderen frustrierend sein, die auch auf Punkte schielen. Und du hast es gesagt, oder wir haben es erwähnt, es wird bald knapp mit 73 Distanzen, ja, die Saison. Irgendwie, wir haben immer gesagt, die ist so lang, aber auf einmal ist sie nur noch so kurz, was die Ironman Pro Series betrifft. Also das ist eher sowas, da werden schon manche ausscheiden so langsam. Es ist noch nicht entschieden, aber es entscheidet sich immer mehr, wer keine Rolle mehr spielen kann.
Genau, und das wird von Rennen zu Rennen zunehmen und deswegen, also ich meine, Christian Blumenfeld ist jetzt einfach momentan sehr, sehr gut dabei durch den Langdistanz-Sieg ja auf jeden Fall, den er eingefahren hat, den er mit großem Vorsprung eingefahren hat. Das kommt ja auch, da hat er ja, das ist ja quasi doppelt gut.
Ja.
Ne? Und jetzt muss er halt in dem Moment, wo er halt noch, sagen wir mal, eine sehr, sehr gute Mitteldistanz an den Tag legt und da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie. Also klar kann er natürlich wieder einen Platten haben und so weiter, aber selbst wenn er geschlagen wird von einem derjenigen, zum Beispiel von Pierre Lecor oder von wem auch immer oder von Jonas Schomburg oder Gustav Iden hat einen sehr, sehr guten Tag, dann wird er, wenn ihm sonst nichts passiert ist auf der Rennstrecke, nicht mit wahnsinnig großem Rückstand ins Ziel kommen.
Ja, also wenn wir das mal ausdrücken und plastisch machen wollen, der Platten, gehen wir mal davon aus, er wäre irgendwie um den Sieg mitgefeilt. Es wäre knapp geworden, es wären nur wenige Punkte Rückstand auf die 2.500.
Und ich glaube, das darf man sagen, weil wir ihn ja in Texas gesehen haben.
Absolut.
Ne? Davor musste man sagen, so, naja gut, reden kann man viel, aber man muss halt erstmal was beweisen. Den Beweis hat er in Texas erbracht.
Ja, er hat nämlich mit seinem 15. Platz nur 1812 Punkte eingefahren. Ja, das sind eben fast 700 Punkte, weil 700 Sekunden Rückstand auf den Sieg. Hätte er die gehabt, hätte er es gewonnen, sagen wir mal, dann hätte er 7.500 Punkte und wäre damit aktuell im Ranking auf Platz 2 hinter Ben Hamilton, der allerdings schon ein Rennen mehr eingebracht hat. Ne?
Ja.
Also, und da sieht man auch, wie jetzt auch wieder dieses Wochenende das Ranking komplett durcheinanderwirbeln kann. Aktuell Schomburg auf Platz 4, Blumenfeld auf Platz 6. Ich bin mal sicher, die werden beide klettern.
Ja, und das darf man ja auch nicht vergessen, ist natürlich gucken wir immer dann nach ganz vorne und natürlich kann nur einer gewinnen, aber es ist natürlich auch, die Plätze dahinter sind natürlich auch interessant und da ist so einer wie Paul Schuster zum Beispiel, ne, der kann natürlich, sagen wir, wie es ist, nicht auf die Spitze gucken, wenn er sich mit solchen Leuten misst. Aber ein gutes Ergebnis in der Pro Series, das auf jeden Fall. Und das ist dann auch absolut drin. Ja, aber es ist spannend, ne? Es ist im Gegensatz zum letzten Jahr, wo es ja noch so ein bisschen, sagen wir mal so, zufällig zustande gekommen ist, wer jetzt gerade vorne ist, außer, sagen wir mal, Katrina Matthews, die es darauf abgesehen hatte, ist es in diesem Jahr tatsächlich so, dass man ja viele Favoriten für den Sieg hat und die brechen alle nach und nach so weg, wie du es gerade eben schon gesagt hast. Und das ist eine ganz, ganz interessante Entwicklung, finde ich. Also, weil du musst natürlich ja auch irgendwie vorplanen. Du kannst natürlich, wenn das jetzt wieder in die Hose geht, dann kannst du sagen so, ja, ich hab, ne, ist der Nächste, habe ich jetzt nicht gemeldet, ist möglicherweise das Fenster schon wieder zu. Pech gehabt, muss ich dann irgendwie wieder umstellen und
ja,
so weiter.
Ja, das finde ich gerade so ein bisschen das Spannende an der Konstellation, die wir dieses Jahr haben, dass wir dadurch, dass es nicht nur einen Strang gibt, sondern verschiedene Formate und immer wieder verschiedene Mischungen, dass wir immer wieder neue Konstellationen haben, die ihren Reiz haben. Jetzt zum Beispiel mit den schnellen Kurzstreckenfranzosen, die starten ja nicht, weil sie jetzt die Ironman Pro Series gewinnen wollen, sondern weil es eine Mitteldistanz im eigenen Land ist und sie eigentlich nach LA schielen und sagen, hey komm, da wischen wir den mal eins aus oder so. Oder
ja,
guck mal.
Und weil sie auch den möglicherweise auch den Quali-Platz für die WM wollen, ne? Und da ist es dann ja auf jeden Fall so. Also das wird ja ein Massaker. Da sind ja die, die es vielleicht am Ende nicht schaffen, sich zu qualifizieren, wären auch schon gut genug für ein gutes Rennen. Aber da wollen ja quasi, wie man es immer schon sagt, da wollen alle hin, und außer Sam Long, das wissen wir jetzt. Aber das wird schon ganz schön gut und das wird verdammt schnell.
Ja.
Ich meine, klar, mit Hayden Wild fehlt jetzt einer von ganz vorne aufgrund seiner Verletzung, aber da sind ja noch genug andere.
Ja.
Absolut.
Absolut. Es sind auch in Frankreich Frauen am Start. Das haben wir bei den 73-Rennen ja eigentlich immer, dass es gemeinsame Rennen sind. Bei Ironman wird es jetzt etwas anders auf der Langdistanz.
Genau.
Das nächste Rennen nach Aix-en-Provence ist nämlich der Ironman Hamburg und der ist, wie bekannt, Frauen-Europameisterschaft. Da gibt es keine Punkte für Männer, auch wenn es einen Männersieger geben wird, aber das ist dann ein Age-Grupper. Und dafür dann die Männer in Frankfurt beim nächsten Massaker. Aber reden wir erstmal über die Frauen in Frankreich.
Ja, genau. Also die Startliste, die 1 trägt Marta Sanchez. Und die 1 trägt man auch nur, wenn man auch zu den Mitfavoriten gehört, glaube ich. So. Das kann man auch bei Marta Sanchez sagen. Die 2, Lisa Perterer, über die wir vor dieser Saison möglicherweise noch nicht so viel gesprochen haben. Nun ist sie in aller Munde.
Ja.
Fantastische Rennen hingelegt und niemand, wie käme man um sie herum? So schnell kann das gehen.
Ja, ja.
Ne? Von einer, ja, wie soll ich sagen, ja, von einer Kurzdistanzlerin, die im Feld,
ja,
ich will das jetzt gar nicht so despektierlich sagen, die nicht zu den Siegkandidatinnen gehört hat, ganz vorne.
Ich sag mal, sie war oft halt im österreichischen Nationaltrikot dabei, wo man sagen musste, okay, viel mehr haben die aber auch nicht in Österreich. Ja. Und jetzt hat sie den Sprung auf die längeren Distanzen gewagt und der scheint sich für sie auszuzahlen.
Volle Kanne, also wenn man das mal so sagen darf. Also da ist auf einmal, ist sie ja dabei und vor allen Dingen auch jetzt dann, ja, auch ihr Auftritt in Singapur, das war Wahnsinn. Und jetzt eben gute Ergebnisse von ihr zu erwarten. Ja, wen haben wir noch? Marjolaine Pierret, die wir immer noch von der WM in Nizza in guter Erinnerung hatten, war da unter den Top 5. Wird sich zeigen, wo sie sich einsortiert. Ja, man kann die Liste so weiter nach unten gehen aus deutscher Sicht.
Die war sogar Weltmeisterin, wir waren dabei. Erinnere dich an Ibiza.
Langdistanz-Weltmeisterin.
Genau.
Genau. Beim Hindernislauf in der Altstadt. Großartiges Rennen.
Großartiges Rennen. Steht auch bei dir auf der Bucketlist, diese ganzen Mittelmeer-Dinger da.
Ja, ja, ich muss erstmal überhaupt wieder irgendwas machen, dann erweitern wir die wieder. Aber ja, toll, ja. Also wirklich, wirklich richtig, richtig guter als Ausflug, tipptopp. Auch lange Startliste, aus deutscher Sicht sicher auch sehr interessant. Lena Meissner steht drauf, die ja auch zu Siegkandidatin automatisch immer mit dazugezählt werden muss jetzt auf der Mitteldistanz.
Ja.
Das kann man, glaube ich, so sagen. Wen haben wir noch? Laura Jansen. Ich kann die Namen jetzt nicht alle aufzählen. Es sind wahnsinnig viele auch, nicht ganz so groß. 28 stehen, glaube ich, noch.
Mhm.
Aber ja, das ist auf jeden Fall auch gut. Ich würde sagen, die Tiefe des Feldes auch nicht ganz so stark wie bei den Männern. Kann man das so sagen?
Mhm.
Ich glaube schon. Aber natürlich deswegen nicht weniger spannend.
Ja, und die Führende der Ironman Pro Series steht nicht am Start, Anne Reischmann. Auch über die haben wir was Großes gemacht, ein großes Interview in der nächsten Triathlon. Wie gesagt, ab der nächsten Woche am Kiosk. Jetzt haben wir genug gespoilert. Aber die...
kann man das überhaupt?
die hat nämlich Größeres bzw. Längeres vor. Die wird nämlich hier in Hamburg um den Europameistertitel mitkämpfen. Und vor allen Dingen, ja, es kann sein, dass sie jetzt ihre Führung einbüßen muss zwischenzeitlich. Ich glaube, so viele von den direkten Verfolgerinnen sind in Aix-en-Provence nicht am Start, aber in Hamburg gibt es natürlich dann wieder die doppelte Punktzahl und da werden wir sie wahrscheinlich wieder sehr weit oben sehen im Series-Ranking.
Ja, aber da sind natürlich auch so Namen angekündigt wie Laura Philipp und ja, wie Cat Matthews, die natürlich wahrscheinlich die allerbesten Karten hat, das muss man tatsächlich so sagen, in der Pro-Series, einfach aufgrund ihrer Fähigkeit, die Rennen sehr schnell zu bestreiten und halt eben sich auch mit den ganz großen Namen messen zu können, ohne sich Rückstand einzufangen. Das muss man tatsächlich auch so sehen.
Ja, genau darum geht es ja in dem Interview, was Kollegin Anna Bruder geführt hat. Sie hat jetzt ja, also Anne Reischmann hat 2 Ironman-Rennen in Folge gewonnen. Cozumel noch zum Saisonende des letzten Jahres und jetzt eben zum Saisonauftakt den Ironman Südafrika. Und da geht es tatsächlich um die Frage, wo ordnet sie sich ein jetzt? Sie hat 2 Siege, ja, aber die Konkurrenz, die kommt jetzt in Hamburg und wo sieht sie sich da und wo möchte sie perspektivisch hin und das ist hochinteressant, ja, weil es ist eine, ich glaube, ein Interview, wo man sehr viel rauslesen kann, wie Profis denken und wie lange sie denken müssen, um da am Ball zu bleiben, damit es am Ende irgendwann zündet. Ne? Mhm.
Ja, und weil es natürlich auch ganz unterschiedliche Standpunkte gibt einfach, ne? Wie gut bist du aufgestellt? Wie ist deine Sponsorenlage? Mhm. Dein sportliches Profil? Ja. Bist du ein ausgeglichener Athlet? Musst du irgendwo was aufholen? Hast du vielleicht in einer Disziplin einen riesen Vorteil, der aber noch irgendwie wachgerüttelt werden muss sozusagen durch eine Leistung in den anderen Disziplinen, ne? Welche auch immer das dann ist, das ist ganz unterschiedlich. Mhm. Also wirklich ganz, ganz unterschiedliche Herangehensweisen und wir haben da auch schon drüber, ich habe mit Jan da schon mal drüber diskutiert, dass man tatsächlich sagen kann, so Weltspitze, vielleicht noch nicht ganz, aber das ist auch eine Definitionssache. Mhm. Was ist die Weltspitze? Ne? Sind es Top 5? Da würde ich sagen, nee. Da sind noch andere Namen vorne. Reden wir von der Top 10? Möglicherweise schon, ja. Mhm. Kann man glaube ich, so kann man so sagen.
Ja.
Also auf der Langdistanz. Ne? Mhm. Und dann, ich glaube, das liegt ja einfach. Das sieht man ja auch einfach an den Ergebnissen.
Ja. Also wie gesagt, Anne Reischmann dort nicht zu sehen, das Rennen als solches aber schon. Das machen wir ja immer im Verlauf der Woche dann, dass wir auch ankündigen, wann könnt ihr welches Rennen live verfolgen. Das wird ein Wochenende, wo es viel zu sehen gibt. Es gibt ja auch noch The Championship.
Absolut, ja.
Ein Rennen, was ehrlich gesagt so im Vorfeld bei mir so ein bisschen unter das Radar gefallen ist, neben Pro Series, neben T100, Triathlon World Tour. Aber auch da hat man in Chamorín in der Slowakei wieder ein ansehnliches Starterfeld auf die Beine gestellt.
Ja, absolut.
Vor allem aus deutscher Sicht.
Aus deutscher Sicht, international, alles. Das Starterfeld ist, gibt es überhaupt gar nichts dran auszusetzen, aber es ist, wenn man das jetzt böse ausdrücken will, könnte man sagen, es gibt halt wenig zu gewinnen, sagen wir jetzt mal so, ne? Ja, also wenn du es auf irgendwas anderes, und ich meine, darauf schielen ja jetzt wirklich alle auf die Wertung, ne? Das World Ranking, wo man früher noch sagen konnte, das ist wichtig, dafür Punkte zu sammeln, spielt keine Rolle mehr, ne? gibt keine Kohle mehr. Mhm. Das heißt, das ist ein Faktor, der wegfällt und letztendlich, seien wir so ehrlich, du kriegst in anderen Rennen auch nicht so viele Punkte zusammen, dass es dich so weit nach oben bringen würde, dass du nächstes Jahr dann auf andere Sachen hoffen könntest.
Ja, auch der Challenge-Bonus, den es für die Challenge-Serie übers Jahr gibt, der fällt ja jetzt nicht ins Gewicht, wenn man es mit den anderen Serien
vergleicht. Nee, wobei das schöne Kohle ist, aber dann musst du natürlich auch die Rennen machen, ne? Und wenn du auf die anderen Rennen schielst, dann wird es auch irgendwann eng. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir können ja mal kurz reingucken, also namenstechnisch, ich habe ja mal die Startliste mir aufgemacht, ohne jetzt genau zu wissen, ob da wirklich noch alle auch noch weiter committed sind, aber Frederik Funk mit der 1, Justus Nieschlag ist dabei, Christian Höhenhaug, Richard Wager, Jonathan Brownlee, interessant, Panagiotis Bitados, also es wird sehr, sehr schnell anziehen, warm anziehen für ganz vorne, da ist ein schneller Lauf zu erwarten, ja, und es geht weiter, Florian Angert, ja, Willi Hill steht hier zum Beispiel auch auf der Startliste, das wird nicht funktionieren, auf zwei Startlisten, schwierig, ja, also wahnsinnig viele Namen, auch hier, riesengroßes Feld, 54, nee, mehr sogar noch, 57 Männer, aus deutscher Sicht und super interessant und dann eben auch, ja, im Vergleich international. Aber ich rechne schon damit, dass wir da den einen oder anderen vielleicht ganz vorne sehen.
Ja.
Mhm. Das auf jeden Fall. Und bei den Frauen, wer ist die erste Deutsche? Jana Uderstadt ist die erste, die hier auftaucht. Ja. Also da nicht ganz so viele deutsche Namen vertreten wie bei den Männern. Und auch für ganz vorne, ja, Alan Siffert führt es an, Sarah Peresala, also schnelles Schwimmen garantiert, Hanne de Weed. Ja, es ist, auch da würde ich sagen, kann man sich so weit aus dem Fenster lehnen, dass Männerrennen deutlich stärker besetzt als das Frauenrennen.
Ja, wo wir gerade drüber sprechen, ich habe so ein bisschen das Bauchgefühl, so bei Age-Gruppern ist es ein bisschen aus dem Fokus gerückt, das Rennen. Das war schon mal eine Phase, wo es hieß, ja, ich möchte mich für The Championship qualifizieren, aber ich glaube auch nicht, dass das jetzt übergeswitcht ist zum T100-Finale in Katar. Werden wir sehen, ja, also ja. Schauen wir mal. Ich glaube, momentan ist der Fokus wirklich bei vielen, die auf der Mitteldistanz unterwegs sind, bei den Age-Gruppern auf Marbella, weil es einfach gut erreichbar ist und dann eben auch für die Zukunft gut erreichbar sein wird. Ich glaube schon, dass viele ambitionierte Age-Grupper nächstes Jahr Nizza machen werden. Eine Riesenchance auch für Nizza. Das wird großartig, weil viele auf der Langdistanz ja sagen, ich möchte lieber nach Hawaii, aber eine 73 WM in Nizza bei der Strecke, das ist, glaube ich, echt ein Knaller.
Ja, das glaube ich auch. Das ist ja auch schon, der Beweis ist ja auch schon erbracht worden.
Ja.
Ich erinnere mich zwar auch da noch, dass es ziemlich voll war, glaube ich, so, ne? Ja, wenn man so, ja, die Erinnerungen, ja, hat. Muss man mal schauen, wie das alles funktioniert. Aber ja, Nizza an sich ist ein grandioser Rennort. Das kann man ja auch gar nicht oft genug sagen. Das haben wir auch in Bild und haben wir alles schon besprochen. Auch die Strecken sind toll und so und sowas alles. Aber ja, Hawaii steht eben überall.
Ja.
Kann man, glaube ich, so sagen. Für die meisten zumindest.
Ja.
Wenn nicht für alle.
Ja. Gut.
So, es sind noch ganz, ganz viele Rennen, aber über eins müssen wir noch kurz sprechen, nämlich über den Ironman Lanzarote.
Ja.
Eins der ältesten Rennen auf dem Ironman-Zirkus, oder?
Ja, das war eins, mit dem ich quasi groß geworden bin, zu Zeiten, wo man die Ergebnisse nur über den holländischen Videotext bei unserem Vereinspräsidenten bekommen hat. Da gab es noch kein Social Media, überhaupt kein Internet und sowas irgendwie. Aber das war eins der ältesten Rennen. Ich habe damals immer gesagt, das mache ich mal, wenn ich alle anderen gemacht habe. Also alle anderen fünf, ja. Da gab es noch den Ironman Europe in Rot, den von Post und Quelle gesponserten damals, wo man sich für Europa die Quali für Hawaii holen konnte. Dann gab es noch so ein paar Dinge wie Kanada, Neuseeland, Japan gab es lange und eben Lanzarote. Und Lanzarote galt immer als das Rennen, was man eigentlich nicht machen kann. Denn es ist super bergig, super windig und damals war Rollentraining einfach super scheiße, auf Deutsch gesagt.
Ja.
Es war laut, es war schwitzig, es gab ja noch keine digitalen Trainingsplattformen und so. Und von daher war das was, wo man sich echt überlegen musste, kann man sich das leisten, indem man Teile des Winters im Süden verbringt oder ist man so leidensfähig und so kälteresistent und hat ein so stabiles Immunsystem, dass man den Winter über draußen durchfahren kann. Heute alles anders, von daher ein attraktives Ziel für viele. Ein echtes Abenteuer, eine landschaftliche Overkill-Kulisse. Ja. Und von uns mit besetzt, denn Lars Wiechert ist am Start.
Ganz genau. Dem geht es nämlich wie allen, die da an den Start gehen, die Quali lockt für die WM.
Ja.
Und das ist halt tatsächlich ja das, was wirklich interessiert, sagen wir jetzt mal so. Und das Rennen gehört nicht zur Serie, ist kein Pro-Series-Rennen. Von daher, und das sieht man dann auch, die Felder natürlich viel, viel, viel kleiner.
Ja.
Aber in der Tat dann trotzdem mit großen Namen bestückt. Bei den Age-Groupern? Jetzt fangen wir mal bei den Age-Groupern an. Nein, nicht. Wir müssen ganz ehrlich sein. Nicht, dass wir jetzt uns groß mit dem Age-Grouper-Feld befasst haben, aber wir wissen natürlich, dass Lars da morgen hinfliegt und deswegen.
Den Ironman 73 Valencia hat er im Age-Group-Feld mit 8 Minuten Vorsprung overall gewonnen. Und wir kennen ihn ja noch gar nicht so viel auf Langdistanzen. Also klar, hier Hamburg, seine beiden, also erstmal seine Rookie-Weltbestzeit und dann die Overall-Age-Group-Weltbestzeit, das sticht heraus. Hawaii hat da so seine Issues mitgehabt und der Norseman ist natürlich ein ganz anderes Rennen. Da guckt man am Ende nicht auf die Zeit, sondern auf die Platzierung, die auch hervorragend war. Aber jetzt mal so über eine volle Distanz auf Lanzarote, wo ja gerade das Radfahren eine entscheidende Rolle spielt und das ist seine Stärke. Da bin ich sehr, sehr gespannt.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe ihn ja gesehen jetzt auf Mallorca und dann kann man auch mal sagen, so ja, welche Watt hat er getreten? Ja, alle, die es gab.
Ja.
Und alle Berge hat er mitgenommen irgendwie so. Und wenn wir von Königsetappe geredet haben, dann ja, dann war das höchstens eine hofnahen Etappe gegen das, was Lars da abgerissen hat. Also, wenn irgendjemand Konkurrent von ihm ist, zieht euch warm an.
Zieht euch warm an.
Läuft. Mhm. Aber ja, klar, es ist wie immer bei Lars, ne? Es ist immer ungläubiges Kopfschütteln, wenn man hört, wie viele Stunden er trainiert, dass es teilweise im einstelligen Bereich ist, manchmal im knapp zweistelligen Bereich, das ist so der Standard. Es reicht einfach sein Motor, den er sich durch seine Rudervergangenheit erworben hat und der läuft und läuft und läuft und wird jetzt immer weiter noch gefüttert durch die nötigen Einheiten. Ja, und deswegen bin sehr, sehr gespannt. Da geht es um die Quali. Und darum geht es natürlich auch für die Profis, die sich da hintrauen, muss man fast sagen. Denn das ist natürlich ein richtig dickes Brett. Auch wenn es jetzt Indoor-Training gibt und man das zu Hause vorbereiten kann, ist natürlich das, was einen am Renntag erwartet, da trotzdem eine gute Willensschulung, glaube ich auch. Wenn man WM-Teilnehmer werden will, dann hat man sich das da, glaube ich, schon ganz gut verdient. Fangen wir mal mit den Frauen an. Da steht natürlich ein Name auf der Eins, die wahrscheinlich auch die Insel so gut kennt wie sonst nur Anne Haug.
Ich wollte gerade sagen.
Und das ist Lucy Charles Barclay, die einen Ironman braucht und der soll jetzt hier fallen.
Ja, sie braucht die Validierung oder muss sie sich direkt qualifizieren?
Sie muss validieren. Ich glaube, sie ist noch über. Guck das mal nach.
Ich habe sofort die Antwort.
Ja. Aber das ist eine der wenigen, glaube ich, die noch validieren, nur in Anführungszeichen muss. Sie bekommt es aber auch gar nicht mit so wahnsinnig vielen Konkurrentinnen zu tun. Da sind nämlich nur 15 Namen auf der Liste. Aber auch trotzdem Namen, die man schon gehört hat, nämlich zum Beispiel Maya Storge-Nielsen, die auf jeden Fall eine Konkurrentin ist. Und interessant finde ich noch auch deutsche Namen darunter, nämlich Merle Brunet, die gerade Duathlon-Weltmeisterin auf der Mitteldistanz geworden ist.
Mhm.
Duathlon kennt sich mit aus, auch im bergigen Terrain, hatte sich damals in Nizza hinter Lucy Charles Barclay qualifiziert für Nizza. Und wer weiß, vielleicht ist das ja ein gutes Omen, dass sie jetzt da wieder ist. Ich meine, das wäre es doch, oder? Auf 1 und 2. Wer auch immer dann vorne ist. Warum nicht?
Ja.
Wen haben wir noch? Jula Scala, die auch sich für Nizza qualifiziert hatte, auch mit am Start. Also
ich bringe gerade Licht ins Dunkel. Ich war gerade so ein bisschen stutzig, weil sich die Regeln bei Ironman ja geändert haben. Zukünftig gilt eben nur noch der Weltmeistertitel. Jetzt gelten noch die Weltmeistertitel aus den Jahren davor. Und da haben wir zuallererst Anne Haug aus dem Jahr 2019 als Weltmeisterin, die nur ein Ironman-Rennen ins Ziel bringen muss. Das gleiche gilt auch schon für die eben erwähnte Chelsea Sodaro als Ironman-Weltmeisterin 2022. Und da sind wir bei ihr, die Ironman-Weltmeisterin 2023 aus Hawaii, Lucy Charles Barclay.
Genau, also es sind nicht mehr so viele, die dieses Privileg noch genießen. Lucy Charles Barclay gehört dazu.
Ja, bei den Männern ist es nur einer, und zwar Sam Laidlaw, aber reden wir erstmal weiter über die Frauen.
Genau, zu dem kommen wir nämlich noch. Ja, ansonsten, man muss tatsächlich sagen, man kann gar nicht so wahnsinnig viel mehr sagen über die Frauen. Es ist tatsächlich, es geht hier um die Quali. Man kann auch kein großes Prestige, glaube ich, sich erarbeiten. Wobei, das würden wir dann sehen, vielleicht kommt ja jemand, der in der Lage ist, Lucy Charles Barclay und Maya Storge-Nielsen, ich würde sagen, das sind halt das sind wirklich die Favoriten, das sind die größten Namen, sie so zu fordern, dass wir, ja, über wen auch immer dann danach reden, aber ich rechne ehrlich gesagt damit, dass das, ja, das, es gibt eigentlich keinen Grund, warum Lucy Charles Barkley das da nicht nach Hause bringen sollte, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ja, und es gibt, wenn ich es richtig sehe, 3 Quali-Plätze, was ja auch echt viel ist für die Anzahl der Teilnehmerinnen. Von daher, wenn man sich das zutraut, ist das eine gute Variante, glaube ich, hier zu starten.
Ja, welche Deutschen holen sich noch Plätze?
Ja, bei dem Rennen jetzt hier, meinst du? Ja, also von mir aus beide, also Merle Brüne und Julia Scala. Das wäre...
Da hätten wir sie, ne? Das wären dann Nummer 7 und 8 nach den bereits qualifizierten Laura Philipp, Henrike Güber, Anne Reischmann, Laura Janssen und Jana Oderstadt und wie gesagt Anne Haug, die wir sicher irgendwo noch sehen werden, um ihren Slot zu validieren.
Ja, aber wo? Das ist ja auch schon wieder die nächste große.
Ja, ne? Also die Zeit läuft weg. Wir haben ja immer gesagt, sie wird sicher Lanzarote oder Hamburg machen. Hamburg ist ja auch nicht mehr so weit weg. Das ist ja auch schon am Wochenende in 2 Wochen. Und jetzt natürlich mit Fußverletzung, das kann natürlich sein, dass sie da auf super, super Nummer sicher gegangen ist und gesagt hat, okay, da tue ich mir nichts an, weil das ist eigentlich der Fokus. Ich bin mir ziemlich sicher, die wird nicht als Late, Late, Late Entry jetzt noch auf Lanzarote erscheinen.
Nee, ich glaube, das gibt's auch nicht. Also, nee. Ja, weiß nicht, also bei Pro Series gibt es das auf keinen Fall mehr. Da ist das, ist das rum. Also früher gab es sowas sagen wir, wie es ist. Da haben die großen Namen da angerufen und haben gesagt, habe ich mir nochmal überlegt, ich würde dann doch gern starten. Und dann gab es irgendeine Startnummer, die da so mit eingeflossen ist. So.
Ja, ja, genau.
Ich glaube, die Zeiten sind vorbei tatsächlich.
Ja, ja, genau. Und Hamburg natürlich eine Option, weil dann wird es sonst hinten raus ja auch zu knapp.
Ja.
Ne? Also,
immer gerne. Immer alle her hier in Hamburg. Es ist ja nicht so, dass das jetzt nicht schon ein Massaker werden wird. Also von daher immer noch auch noch schnelle Frauen noch mit dazu.
Ja, ich behaupte mal, es wird das beste Frauenfeld, was wir in Hamburg je gesehen haben. Das lässt sich jetzt schon absehen. Ja, auch von der Dichte her. Es gab immer Kracher oben. Wir haben Laura Philipp mit fast Weltbestzeit gesehen. Ich glaube 7 oder 11 Sekunden irgendwie. Was ganz knapp
ist. Ja, 13, glaube ich.
Aber, hat da gefehlt damals. Aber es gab immer wieder Kracher. Und in diesem Jahr sind aber wirklich, ja, wird es ein tolles Feld. Ne? Sowohl aus deutscher als auch internationaler Sicht. Aber gut, wie gesagt, Anne Haug, auf die warten wir noch. Ansonsten bei den Männern, wer kann alles von dem Profi schneller Radfahren als der schnellste Age-Grupper der Welt?
Ja, ich glaube, hier sind tatsächlich welche dabei. So ehrlich, so ehrlich muss man sein. Also.
Ich habe die Anekdote heute schon erwähnt. Ein Vereinskollege von mir ist mal die 10-schnellste Radzeit overall gefahren als Age-Grupper auf Lanzarote im Rennen, inklusive aller Profis und zwar in Laufschuhen. Mm. Ne? Carsten, falls du noch aktiv bist im Sport und uns hörst, Kudos nochmal im Nachhinein für das. Ich weiß, du hattest immer deine Issues mit Radschuhen. Das Laufen wurde danach ein bisschen beschwerlicher. Der hatte einfach Oberschenkel, das war so gigantisch. Ja, und der ist tatsächlich in geschnürten Essex-Laufschuhen hochgedämpft, damals die 10 schnellste Radzeit overall auf Lanzarote gefahren. Hat sich damit für Hawaii qualifiziert.
Was man so als hochgedämpfte Schuhe bezeichnet hat damals.
Ja, ja. Ja.
Das hat sich auch verändert.
Ja.
Aber gehen wir doch mal rein, einmal eben kurz in die Liste. Ganz oben steht tatsächlich Sam Laidlaw, von dem wir ja wissen, dass er das denkbar schlechteste Frühjahr hatte und erst seit ein paar Wochen wieder von sich selber sagt auf Social Media, ich bin wieder auf dem Weg dorthin, der alte Sam Laidlaw zu werden. Also ich kann wieder trainieren. Er hat sich committed für Rot und sagt auch jetzt, es ist realistisch, dass er da in guter Form am Start steht. Das ist sein Ziel. Ja, aber er muss natürlich, er will Weltmeister werden erneut und deswegen braucht er die Validierung, du hast es schon gesagt, und deswegen nimmt er sich jetzt den Ironman Lanzarote.
Ja, er ist der Letzte im Bunde da. 3 andere, die quasi die Validierung nur brauchten aufgrund ihrer Weltmeisterkarriere, haben das getan. Und zwar die beiden aus dem Jahr 22, wobei der eine ja eher für 21 zählte. Das war die WM 21, die nach 22 verschoben wurde. Christian Blumenfeld, dann im Oktober drauf Gustav Iden auf Hawaii und unser Vorjahresweltmeister Patrick Lange. Die haben alle ihre Hausaufgaben gemacht Ne, die brauchen nicht mehr, aber Sam Lado muss noch.
Genau, der muss validieren und dahinter, sagen wir jetzt mal, oder wo auch immer er auch landet, wenn er einen der Slots kriegen würde, würde er weitergereicht werden. Und da gibt es ein paar Namen, von denen ich jetzt nicht, gar nicht auf dem Schirm habe, ob da schon jemand dabei ist, der sich qualifiziert hat. Wer es auf jeden Fall noch nicht ist, ist Cameron Wolf, der viel Starter in diesem Jahr, der denkbar knapp vorbeigerutscht ist in Texas noch. Fantastisches Rennen da mit Weltbestzeit auf dem Rad. Also Radrakete, wie gemacht für Lanzarote. Da ist er halt noch knapp vorbeigerauscht. Auch bei ihm wird man sich dann irgendwann fragen können, wie viele Rennen kann der überhaupt verkraften? Aber ja, ich glaube schon viele. Also wir haben das bei ihm auch schon öfter gesehen. Clément Mignon, ein bisschen mit Verletzungsproblemen auch gestruggelt, aber natürlich auch einer, das haben wir noch von der WM in Nizza in Erinnerung, der auch steile Rampen und so weiter kann.
Oh
und,
ja.
Das ist genau sein Ding, kann ich mir sehr gut vorstellen. Arnaud Guillot ist am Start, Matthias Pedersen, Dylan Magnin, wen haben wir noch? Jon Breivoldt, der Norseman-Sieger, dem das wird vielen was sagen. Also ja. Auch der ist natürlich prädestiniert für so ein Gelände. Das ist Torbenix Madsen ist am Start. Aus deutscher Sicht haben wir noch Lukas Stahl dabei. Wen haben wir noch? Ich gucke nochmal durch. Christoph Mattner. Und das war's, glaube ich, auch schon, wenn ich das richtig sehe. Also, ja, spannendes Rennen. Das wird wirklich interessant, wer sich da am Ende die Plätze sichern kann, weil Radraketen haben wir am Start, schnelle Läufer haben wir am Start. Gucken wir mal, wer da das beste Gesamtpaket abliefert am Ende.
Ja, kann Lars uns ja nächste Woche erzählen.
So ist es. So ist es.
Ja.
Also wir haben ganz viel raufgeguckt. Also man hätte natürlich über die einzelnen Namen und sei es noch ganz, ganz viel mehr sprechen können. Ganz viel lesen dazu haben wir eingangs schon gesagt. Trimac.de ist da die richtige Adresse. Da wird es einiges noch geben.
Genau, die ganzen Vorberichte mit Favoritenchecks, mit Sendezeiten, ja, für die am Wochenende dann doch lieber auf der Rolle starten wollen. Es sind ja Rennen in Europa, das heißt, wir haben jetzt nicht irgendwie, dass da ein Nachtprogramm läuft, aber das meiste gibt es live und in Farbe und den Ironman Lanzarote zumindest im Tracker. Ich weiß nicht, ich glaube, live kommt der nicht. Ne?
Nein.
Kein Rennen der Pro Series und ja, wie gesagt, nach den Rennen. Schaut auf trimark.de, da findet ihr dann noch alles, was ihr wissen müsst, zuvor sowieso. Und
gibt ja so immer schon genug zu gucken. Die Leute halten mich auch, glaube ich, immer für verrückt, wenn ich im Supermarkt immer nebenher immer den... Ich muss ja auch andere Sachen machen noch am Wochenende. Ich kann nicht immer das ganze Wochenende Triathlon gucken.
Ja, ja.
Deswegen läuft das manchmal. Ich habe das dann nur im Ohr. Habe ich den Kommentar im Ohr und nebenher, wenn mal was ist, gucke ich mal runter auf mein Telefon. Also ich bin schuldig. Ich habe immer den Blick auf der Szene am Wochenende.
Sehr gut. Wenn ihr auch den Blick unverstellt und sicher auf das Geschehen haben wollt und dafür an irgendeinem Airport sitzt oder so, unser Angebot von NordVPN habt ihr wahrgenommen und wenn ihr das Rennen selber macht und hinterher Erholung braucht, dann wisst ihr, die findet ihr bei FeelsLike, bei unseren beiden Werbepartnern dieser Episode und die Links dazu und die Angebote findet ihr natürlich in den Shownotes. Wir sagen danke für heute. Und verabschieden uns bis nächste Woche.
Und dann sprechen wir über spektakuläre Rennen, hoffentlich.
So machen wir das. Ciao, ciao. Ciao. Macht's gut.